Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was für eine innenpolitische Woche. Zuerst der Auftakt der großen drei bei einer Regierungsklausur. Und viele sagen, eigentlich hat diese Regierung eine ganz gute Performance. Gleichzeitig fand am Dienstag das vielbeachtete Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Wladimir Putin statt. Die meisten sagen, ein wirklicher Flop. Putin hat Trump schon in Vorfeld genehmigt. Das sind zwei Themen, über die wir heute sprechen werden. Dazu kommt noch, Europa rüstet auf und Österreich zieht mit, obwohl wir eigentlich ja überhaupt kein Geld in der Kasse haben. Jetzt soll der Wehrdienst verlängert werden. Vielleicht kommt sogar ein Wehrdienst für Frauen, ein Streitthema. Und der finale Countdown in der Causa Karl-Heinz Grasser. Viele jüngere Zuseher wissen gar nicht mehr, wer Karl-Heinz Grasser und Walter Maischberger überhaupt sind. Das waren zwei Politiker, ehemalige, die seit Jahren, gegen die seit Jahren ermittelt und verhandelt wird, und herausgekommen ist bisher noch nichts. Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße bei uns im Studio Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Auf der einen Seite die, ja, sagen wir, rote Publizistin mit einer bestimmten Nähe zur Sozialdemokratie, Veronika Born-Mehner, und auf der anderen Seite der blaue Politiker und Unternehmer Leo Lugner. Beginnen wir gleich einmal bei den großen drei unserer Regierungstruppe. Alle sagen eigentlich, macht Stocker und Co., machen die gar keinen so einen schlechten Job. Wie sehen Sie das, Frau Born-Mehner?
Also ich würde das jetzt weniger von der Regierungsklausur abhängig machen, sondern eher von dem, was sie in den ersten 14 Tagen gemacht haben. Da denke ich insbesondere zum Beispiel an den Mietendeckel. Das heißt, sie haben schon relativ schnell geliefert und die ersten Dinge aufs Tableau gebracht. Das sehe ich als positiv an. Auch die Beate Mann-Reisinger hat unfassbar viele Termine in sehr, sehr kurzer Zeit erledigt. Also man merkt schon, dass die mit einem gewissen Elan an die Sache rangehen. Bei der Regierungsklausur selber, ich meine, da sind Vorhaben ausgearbeitet worden. Viel mehr, finde ich, kann man innerhalb der ersten 14 Tage auch nicht erwarten. Was da dann tatsächlich dabei rauskommt, das werden wir Ende des Jahres wissen, weil sie haben sich ja immerhin vorgenommen, bis zum Ende des Jahres diese Konzepte für die neue Industriepolitik, für die neue Wirtschaftspolitik und so weiter auszuarbeiten.
Ja, weil es war die Koalition der Überraschungen. Ursprünglich hätte er es so sein sollen, dass ihr Chef, der Herbert Kickl, der Volkskanzler werden soll. Daraus ist nichts geworden.
Ja, weil die ÖVP lieber so weiter wurstelt wie bis dato, weil die ÖVP in Österreich nichts zum Besseren bringen möchte, weil die ÖVP lieber mit der SPÖ das Land verwaltet, als den Wirtschaftsstandort und das Land Österreich nach vorne zu bekommen. Das ist kurz zusammengefasst der Grund, warum nicht Herbert Kickl Kanzler ist. Ich muss dem völlig widersprechen, was Frau Born-Mehner jetzt hier gesagt hat. Natürlich sehe ich das naturgemäß anders. Österreich ist in einer wirtschaftlichen katastrophalen Situation, das wissen wir alle. Es muss gespart werden bei der eigenen Bevölkerung. Es geht ja so weit, dass auch die Senioren und Pensionisten hier Einschnitte bekommen. Aber der große Skandal ist, dass Frau Meindl-Reisinger bereits international sich geäußert hat, dass Millionen für die Ukraine und Millionen für Syrien da sein sollen, dass man hier das Geld verschenkt, das, was die Österreicher eigentlich hier im Land dringend nötig haben. Also ich muss sagen, es ist eine Katastrophe, diese Regierung, und ich kann da nichts Positives abfinden bei dem, was sie machen. In Wahrheit sind es Placebos und leere Überschriften, genauso wie der eben hier schon angesprochene Mietpreisdeckel. Ja, das betrifft Mieten im Altbau, da haben wir nicht das große Problem. Wir haben das große Problem, dass beim Neubau ist das nicht, das sind Häuser, die in die 70er und 80er Jahre gebaut worden sind, freie Mieten verlangt werden können, die eben den allgemeinen Mietpreis enorm steigern. Die wäre natürlich nicht angetastet. Es wird hier nur explizit auf den Altbau geschaut. Ich halte das für völlig falsch, genauso wie andere Dinge, dass der Familienzuzug gestoppt wird. Das ist alles Überschriftspolitik, wo sich die ÖVP irgendwie jetzt versucht, schön PR-mäßig zu verkaufen. Am Ende des Tages wird hier nichts zustande kommen.
Okay, ich würde jetzt gern drei Dinge richtigstellen, die falsch waren.
Bitte sehr.
Danke. Zum Ersten, ja, dass die bei den Mieten jetzt mal nur die Altbaumieten dabei sind, ist klar. Da ist aber auch dazu ergänzt worden, dass bis Ende April nachgeliefert wird, dass dann natürlich auch die Neumieten am privaten Sektor involviert sein sollen. Warum? Weil das wirklich ein erheblicher Anteil ist, der fehlt. Da muss man sich aber erst rechtlich überlegen, wie formuliere ich das aus. Das heißt, da geht es um eine legislative Geschichte, da geht es um eine Frage der Formulierung. Das müssen
ein PR-Gag und da wird
Juristen,
nichts passieren.
Juristinnen, wir können uns anschauen. Das wird passieren, das muss nur erst ausgearbeitet werden. Das ist das eine. Das andere ist, sparen bei den Österreichern und Österreicherinnen. Die Art und Weise, wie und wo gespart wird, die hat die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP verhandelt, in der Zeit, in der sie noch gemeinsam regieren wollten, und haben das nach Brüssel gemeldet. An das sind wir jetzt gebunden. Da geht es um diese 6 Milliarden Euro, die im ersten Jahr eingespart werden sollen. Da geht es unter anderem auch um das, was bei Pensionisten und Pensionistinnen eingespart werden soll. Und all das hat die FPÖ mit der ÖVP verhandelt. Das müssen halt jetzt
ist nur lustig,
diese Parteien,
dass die FPÖ
denen
nicht in der
das
nach Regierung
Brüssel
ist,
gemeldet ja? worden ist, das ist von... Das ist in der Zeit, in der Sie verhandelt haben, so nach Brüssel gemeldet worden, daran sind wir jetzt gebunden. Die Alternative wäre natürlich, dass wir ein Verfahren von Brüssel bekommen, dass Brüssel das dann für uns übernimmt, und das wäre für das Ansehen von Österreich nicht unbedingt von Vorteil. Das heißt, da jetzt zu sagen, also das ist ja überhaupt das Lächerlichste, dass die FPÖ sich jetzt hinstellt und so tut, als ob sie jetzt auf einmal die soziale Anwältin der Bevölkerung wäre.
Wir sind die soziale Heimatpartei, selbstverständlich.
Das waren Sie vielleicht einmal inzwischen in Ihr Wirtschaftsprogramm sogar schon rechts von dem von der ÖVP. Also das ist ein totaler Blödsinn, das muss ich in dem Fall also richtig
stellen. Ein Wirtschaftsprogramm, was auf Leistung aufbaut, ist etwas Positives und nichts Negatives.
Ja, nur das, was Sie unter Leistung verstehen, ist gesellschaftlicher Erfolg. Leistung ist für mich zum Beispiel, dass man sich um die Alten kümmert, dass man sich um die Schwachen kümmert, dass man sich um die Kinder kümmert, dass man die Drecksarbeit macht, dass man die systemrelevanten Arbeiten im Land macht. Wir alle haben während Corona gelernt, was die systemrelevanten Tätigkeiten sind.
Genau,
das sind aber nicht
genau
die Tätigkeiten,
diese
und das sind auch
Personen.
Nicht die Beschäftigten und das sind auch
Frau
nicht die Personen für die
Frau Politik
machen,
das sind genau die
Personen,
natürlich.
Die
nein, das stimmt nicht. Das ist ein völliger Mumpuck. Da muss ich jetzt darauf antworten.
Antworten ist in Ordnung. Normalerweise wartet man, bis das Gegenüber fertig ist. Ich kann Sie ab jetzt auch jedes Mal unterbrechen, wenn Sie
so,
etwas sagen. Wenn Sie glauben, dass das ist, was gut ankommt, dann...
Es ist so, dass wir Politik für jeden machen, der in der Gesellschaft sich einbringt, der eine Leistung erbringt. Und selbstverständlich, das sind genau, stimmt nicht. Genau in Österreich ist es so, dass benachteiligt ist zum Beispiel die Krankenpflegerin, benachteiligt ist der Altenpfleger. Das sind die, die in Österreich Steuern zahlen, einen enorm schweren Beruf machen, und die zahlen Steuern dann für jene Leute, die in dieses Sozialsystem einwandern, sich in die soziale Hängematte legen und keinen Beitrag zu der Gesellschaft leisten wollen. Und genau für die machen wir keine Politik. Wir machen für die Politik, für die Leute, okay, die eine Leistung bringen.
Okay, wunderbares Beispiel. Ihr Chef, der Dominik Knepp, war zu dem Thema auch in der ZIB 2, hat mit Armin Wolf über das Thema geredet. Da wurde er gefragt, wie finden Sie das eigentlich, dass ein Krankenpfleger die österreichische Staatsbürgerschaft nicht erlangen kann, weil er es sich nicht leisten kann. Warum? In Österreich muss man, damit man die Staatsbürgerschaft erlangen kann, mindestens 100 Euro netto erwirtschaften, abzüglich der Grundkosten. Das heißt, da wird die Miete abgezogen, da werden die Energiepreise abgezogen, da wird alles, was man so an Fixkosten hat, abgezogen. Jetzt sagen Sie mir mal, welcher Krankenpfleger in Österreich über 1.100 Euro netto verdient, abzüglich der Fixkosten. Und wie der überhaupt die Staatsbürgerschaft erlangen kann, Ihrer Meinung nach? Laut Dominik Knepp braucht das hier nicht.
Es muss nicht jeder die Staatsbürgerschaft bekommen.
Ah,
hier
okay,
ist.
Also die Krankenpfleger mit Migrationsgeschichte nicht. Was glauben Sie denn,
wie viele
Prozent der Krankenpfleger in Österreich Migrationsgeschichte haben?
Frau Born-Mehner, wie viel Prozent der Krankenpfleger, die in Österreich, nach Österreich gekommen sind, gibt es irrsinnig viele Frauen, vor allem von den Philippinen, sind nach Österreich gekommen als Krankenpfleger, die haben allesamt die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Jetzt frage ich mich, Krankenpfleger, die im AKH arbeiten, von den Philippinen haben die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Hätten sie wahrscheinlich nicht bekommen können, mit dem wir sie gerade hier vorgerechnet haben.
Das war ein Pilotprojekt, das das Land Niederösterreich letztes Jahr durchgeführt hat. Das waren genau 70 Frauen.
In Wien. Wir reden nicht von Niederösterreich.
Ja, wir reden von lächerlich wenigen und wir reden von den absoluten Ausnahmen. Und so wie immer, wie Sie das machen, Sie vollkommen aus dem Kontext, unabhängig von jeglicher Empirie, bringen Sie jetzt irgendeine Zahl und sagen, die haben aber irgendwann einmal das gemacht, um zu relativieren, was Tatsache ist, nämlich der Großteil der österreichischen Krankenpfleger hat Migrationsgeschichte.
Und haben die österreichische Staatsbürgerschaft.
Das stimmt nicht. Und mit dem Einkommen, das die haben, können Sie die Staatsbürgerschaft gar nicht erlangen. Wenn Sie jetzt also sagen, Sie machen Politik als FPÖ für die Krankenpfleger, für die Krankenpflegerin, dann frage ich Sie, warum Dominik Knapp Ihnen
die Staatsbürgerschaft nicht erlangen kann. Ich mache für die österreichischen Leute, ich mache für die Wähler, ich mache hier für die Österreicher. Nein, ist nicht anstrengend.
Sagen Sie doch
Frau Palmena, der große Unterschied ist, wir Freiheitliche machen für die österreichischen Wähler, für die Personen, die uns wählen, Politik und nicht für andere Interessen. Linke Politiker, ja, die machen Politik für internationale Interessen, für die Europäische Union, für irgendwelche Großkonzerne und sie machen Politik für Migranten, die nach Österreich reinströmen, nach Asylanten, die in das Sozialsystem einwandern. Nein, für die machen sie keine Politik. Sie machen für Asylantenpolitik, die unser Sozialsystem ausnutzen wollen.
Ohne diese Asylanten, über die Sie wie immer so despektierlich reden, würde in Österreich genau gar nichts gehen. Da könnte Korruption
ohne Asylanten wird gar nichts gehen, Gebiete. Das ist so ein Blödsinn, Frau Palmena.
Wie Sie sie immer despektierlich nennen. Sie sind ja, genau Ihre Partei, sind ja Experte darin, wenn es darum geht, Flucht und Migration und Asyl und alles weitere in einen Topf zu werfen und alles und zu subsumieren unter die Ausländer, die keiner braucht und keiner haben will.
Stimmt ja nicht.
Das ist doch genau das, worauf Ihre Botschaften
immer abziehen. Wir differenzieren hier ganz genau. Jeder, der in Österreich eine Leistung erbringt, jeder, der in Österreich sich einbringt, ein Teil der Gesellschaft sein möchte, der ist das auch. Das ist
also ein Drittel der Wiener und Wienerinnen, die zum Beispiel jetzt bei der Wienwahl nicht wahlberechtigt sind, was Dominik Knapp gut findet.
Ja, die meisten sind wahrscheinlich welche, die im Sozialsystem in der Hängematte leben.
Ein Drittel der Wiener und Wienerinnen leben also im Sozialsystem in der Hängematte.
Wie viele Wiener sind denn doch welche, die hier arbeiten?
Die Wiener und Wienerinnen. Die uns gerade zuschauen, die wissen, es ist bald die Wienwahl.
Die wissen das ganz genau.
Sie haben gerade ein Drittel der Wiener und Wienerinnen beleidigt.
Ja, trotzdem muss man eines dazu sagen, weil eben ja Leo Lugner, Zuwanderer aus den Philippinen, angesprochen hat. Und wenn heute Donnerstag ist und die österreichische Fußballnationalmannschaft spielt, die Mutter von David Alaba, der heute das erste Mal wieder mit dabei ist.
Auch Österreicher.
Von den Philippinen.
Übrigens sind die katholisch auch noch.
Und von den katholischen Philippinen. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Während sich innenpolitisch in Österreich die Situation ein wenig beruhigt hat nach monatelangen Tauziehen um eine neue Regierung. Jetzt haben wir die neue Regierung, jetzt soll sie einmal arbeiten, vielleicht kriegt sie eine Schonfrist. Wir haben allerdings zwei Wahlen, die anstehen, unter anderem die Wienwahl am 27. April und in der Steiermark ebenso wird gewählt auf Gemeinderatsebene. Da wird es wieder heiß hergehen. International haben wir den Krieg in der Ukraine und da haben alle darauf gehofft, dass das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump, der im Wahlkampf mehrmals erwähnt hat, innerhalb von 24 Stunden wird er das erledigen und den Krieg beenden. Mhm. Und Wladimir Putin, naja, aus diesen 24 Stunden ist nichts geworden, wie überhaupt das Telefonat eher ein Flop gewesen ist. Zuerst ließ Putin Trump warten, eine halbe, dreiviertel Stunde. Er hat sich sogar lustig gemacht im Vorfeld. Ah, da wartet der US-Präsident. Soll es sein. Aber das ist eine Stilfrage von Putin, der lässt viele warten. Auch den Papst hat er, glaube ich, dreimal jeweils eine Stunde warten lassen. Das ist das eine. Aber Putin hat da sein wahres Gesicht gezeigt. Und zwar, diesem Mann ist mit netten Worten überhaupt nicht zu begegnen, oder?
Also von mir auf keinen Fall. Ich glaube, dass Donald Trump nicht nur ein Antidemokrat ist, sondern ich glaube, dass er unfassbar größenwahnsinnig ist, dass er sich selbst massiv überschätzt, de facto so gut wie keinerlei Kompetenz mitbringt.
Bei Putin gilt das wahrscheinlich auch. Ja.
Bei Putin muss man dazu sagen, ich glaube, dass der intellektuell Trump bei weitem überlegen ist. Ich glaube auch, dass er wesentlich gebildeter ist und dass er auch wesentlich kompetenter ist als Trump. Ich glaube nur, dass der schwer geisteskrank ist und dass er mindestens genauso größenwahnsinnig ist und dass da wirklich in dem Fall zwei gefährliche Männer miteinander reden, die beide wirklich extrem gefährlich sind. Und das ist auch das, worum ich mir wirklich Sorgen mache, weil wir als Europa inzwischen wirklich der Spielball sind zwischen Weltmächten, die regiert werden von Männern, die den Boden unter ihren Füßen schon sehr, sehr lange nicht mehr spüren. Trump zum Beispiel erklärt in der einen Woche, er möchte Grönland annektieren, dann will er Kanada durch Sanktionen dazu zwingen, ein weiterer Bundesstaat von den USA zu werden. Als nächstes erklärt er dann, er möchte sämtliche seltene Erde und andere Rohstoffe aus der Ukraine haben. Das heißt, er hat eine Außenpolitik, eine Vorstellung von der Welt, wo er denkt, er, der amerikanische Präsident, der mächtigste Mann der Welt, er sagt übrigens von sich selbst auch der beste Präsident aller Zeiten, kann auf der Welt herummarschieren und sich alles nehmen, wie er lustig ist. Und Putin ist ähnlich, nur wie gesagt, leider ein bisschen klüger und ein bisschen kompetenter. Aber Putin hat ein Buch geschrieben, in dem er erklärt hat, er will das ehemalige Großrussische Reich wiederherstellen. Er sagt, er möchte gegen den vereinten Westen kämpfen. Damit meint er natürlich ganz Europa und nicht nur die Ukraine. Und der sieht natürlich das, was er jetzt in der Ukraine macht, als Startschuss dafür, dass er sich dann als nächstes Moldawien, Litauen und Co. holt. Und der geht natürlich mit Trump Schlitten fahren. Also wenn der jetzt der Milliardärssohn daherkommt und irgendwie in seinem Größenwahn und in seiner Dummheit denkt, dass er den Putin an den Verhandlungstisch zwingen kann, dann sieht man, nein, das kann er nicht. Da lacht sich Putin ins Fäustchen. Und genau das ist passiert. Das, was Trump Putin angeboten hat, war ja eh schon ein Kniefall vor Russland, wenn wir alle ehrlich sind. Das, was Putin daraus gemacht hat, war de facto eine Demütigung.
Ja,
für Donald Trump.
Harte Worte sowohl gegen Trump als auch gegen Putin. Die FPÖ steht ja doch für eine gewisse Nähe zu Putin und Russland.
Trump allerdings auch.
Das also ist
die Wahl der Wahl. Welchen Diktator haben Sie jetzt lieber?
Nein, das ist tatsächlich völlig absurd. Das wird ganz gerne immer von linken Journalisten behauptet. Traditionell hat die FPÖ eher kritisches Verhältnis zu Russland tatsächlich.
Warum
ja, es war so. Dass wir mit Johann Gudenus einen Politiker hatten, der irgendwo nach Russland Kontakt gesucht hat. Zu einer Zeit, wo der jetzige Bundespräsident Van der Bellen dort war, wo die gesamte Regierung dort war. Es ist nur so, dass halt bei der ÖVP und bei der SPÖ mittlerweile diese Personen alle nicht mehr Politiker sind.
Oder
Frau Karin Kneißl war keine FPÖ-Politikerin.
Sie war eine parteiunabhängige Ministerin
auf einem FPÖ-Ticket, ja. Genau. Aber traditionell hat die FPÖ zu Russland eher ein kritisches Verhältnis und das haben wir auch heute. Und zu glauben, dass die Russen Gute sind, ist falsch. Genauso ist es aber falsch, ein Friedensansinnen, was Trump hier hat, der möchte wirklich Frieden machen, schlecht zu reden, klein zu reden. Ich finde das toll, dass der US-Präsident diesen Krieg beenden will. Ich bin auch überzeugt, dass er das schafft, dass das natürlich nicht einfach ist. Ist ein anderes Kapitel, das ist ein schwieriges Unterfangen, keine Frage. Aber er möchte wenigstens Frieden machen und er will nicht weiter Krieg in Europa und ich finde das gut und eigentlich sollte die Europäische Union das größte Interesse auch haben, dass dieser Krieg möglichst bald zu Ende ist, dass man möglichst bald die Ukraine wieder aufbauen kann, dass es dort möglichst bald wieder zu einem Wirtschaftswachstum kommt, weil im Moment ist es für das Land, für die Leute, die dort leben, für die Menschen eine Katastrophe. Die jungen Männer sterben an der Front, völlig sinnlos und das Land wird kaputt gemacht und deshalb bin ich der Meinung, Frieden wäre das Wichtigste. Das Ansinnen, Frieden zu machen, ist etwas Tolles und das dem Trump schlecht zu reden, finde ich falsch.
Gut, das hat ja auch.
Ist gegen Frieden, jemanden zu unterstellen, dass er oder sie, in dem Fall, Sie haben es mir in der letzten Sendung schon unterstellt, jetzt tun Sie es wieder, zu behaupten, ich wäre für Krieg, nur weil ich sage, dass es keine Art von Frieden sein kann, dass wir jetzt sagen, er soll sich einfach bedienen, dann nimmt er sich die Ukraine halt. Ich meine, wir sind im Osten von Europa, wir sind an der Ostgrenze, wir sind da nur 300 Kilometer entfernt, und ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, jedenfalls nicht weit. Sie spielen da wirklich mit dem Feuer. Also zu denken, man kann dem Putin das geben und der lässt dann den Rest von Europa schon in Ruhe, das ist so unfassbar naiv, wo ich nicht weiß, sind Sie wirklich so naiv oder verkaufen Sie die Leute von vorne bis hinten für dumm? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, Putin ist ein extrem gefährlicher Mann, Trump ist es aber ebenso. Aber wir wissen jetzt, die FPÖ hat sich für den zweiten starken Mann entschieden. Inzwischen ist der Trump offensichtlich sympathischer als Putin.
Ich glaube, am gefährlichsten war noch nie anders. Ich habe immer das Gleiche gesprochen. Sie werden von mir keine prorussische Aussage finden in der gesamten politischen Tätigkeit seit 2010 nicht. Ich möchte aber hier schon noch dennoch...
Sie haben ihn nur verteidigt, den Angriffskrieg haben Sie verteidigt.
Nein, ich habe ihn verurteilt.
Weil Sie gesagt haben, naja, die NATO ist ja so weit vorgezogen.
Ich habe ihn verurteilt, ich habe den Angriffskrieg
verurteilt. Aber man muss schon Verständnis für die Russen haben, dass sie sich bedroht gefühlt haben durch die NATO.
Nein, man muss immer alle Seiten muss man immer sehen, aber ich habe den Angriff der Russen immer verurteilt.
Gibt es übrigens auch Leute in der SJ, die so argumentieren?
Man muss aber trotzdem immer alle Seiten sehen in einem Konflikt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja?
Genau, alle Seiten sehen. Es hat schon unser ehemaliger Bundeskanzler Karl Nehammer versucht, Putin irgendwie in ein Gespräch zu verwickeln. Er ist damals nach Moskau gereist. Er saß an diesem elendslangen Tisch, wir wissen das, im Kreml. Ja, und Putin war nett. Aber der Besuch war für nichts. Danach hat es eben der deutsche Kanzler Olaf Scholz versucht. Noch während des Gesprächs mit Olaf Scholz flogen schon wieder die russischen Bomber in Richtung Ukraine. Jetzt war es der US-Präsident. Vielleicht, wenn er mutig ist, Donald Trump, setzt er sich irgendwann einmal in den Zug und fährt von Polen nach Kiew. Und besucht Zelensky.
Auch heute Nacht gab es übrigens Angriffe von den USA auf die Ukraine. Also dieser Ceasefire von Trump hat nie stattgefunden.
Nur noch nie war so klar, was Putin wirklich will. Putin will nicht nur dieses Drittel der Ukraine.
Ganz genau.
Er will, dass sich die Ukraine unterwirft, genauso wie Belarus, also Weißrussland, sich Moskau unterwirft und das Land ein Vasallenstaat ist. Also das wissen viele, unter anderem auch Ursula von der Leyen, die Chefin der EU. Und deshalb wird eben darüber diskutiert, momentan in Brüssel, heute auch mit österreichischer Beteiligung. Christian Stocker ist das erste Mal vor Ort und redet mit. Europa rüstet auf und Österreich will mitziehen. Insgesamt geht es um 800 Milliarden Euro, ein enormer Betrag, vor allem für Länder, die in ganz Europa mit mörderischen Budgetschwierigkeiten zu kämpfen haben. Österreich, was könnten wir uns leisten? Nicht wirklich viel. Die Deutschen ebenso ein Problem. Trotzdem sagt man, wir müssen aufrüsten. Ist das wirklich so, Herr Lugner? Sehen Sie das ähnlich?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das österreichische Bundesheer kaputt gespart wurde.
Aber da waren relativ viele.
Und es ist eine alte freiheitliche Position, dass dieses Bundesheer gestärkt gehört, dass wir hier investieren müssen. Wir freiheitlich haben auch immer, wenn wir für das Verteidigungsministerium zuständig waren, aufgerüstet und versucht, das Bundesheer irgendwie auf Vordermann zu bekommen. Es waren immer witzigerweise die Linken, die das in Frage gestellt haben, die das kritisiert haben, die uns für Rüstungskäufe kritisiert haben, Rüstungskäufe in Wahrheit zunichte gemacht haben. Ich erinnere an die Abfangjäger, an den Eurofighter. Das war ganz wichtig, dass das Bundesheer auch hier ein kampftechnisches Flugzeug bekommt. Es kann nicht starten, weil es dann von SPÖ-Verteidigungsministern der Kaufvertrag so zusammengekürzt wurde, dass das Flugzeug kein gutes mehr ist.
Aber ich muss Sie jetzt trotzdem irgendwie darauf hinweisen, dass es auch Claudia Tanner, also der letzte freiheitliche Verteidigungsminister, war, glaube ich, Mario Kunasek. Ja. Und Claudia Tanner hat versucht, jetzt dieses Sky Shield zu installieren und am massivsten dagegen war Herbert Kickl und die FPÖ.
Das kann man auch gut erklären.
Also
es geht darum, dass wir dieses Geld gerne für das österreichische Bundesheer hätten und nicht in ein internationales Projekt, wo wir gar nicht wissen, genau wie es funktioniert, wo wir kein Mitspracherecht haben. Und dann kommt noch dazu, dass wir, wenn man jetzt sagt, der Russe greift Europa an und greift Österreich an, dann muss der Russe sowieso durch diverse NATO-Staaten und EU-Staaten, die von Sky Shield geschützt sind. Das heißt, es ist völlig absurd, als neutrales Österreich dieses Geld hier in Sky Shield zu investieren. Es wäre 100-mal besser, Geld für das Bundesheer in die Hand zu nehmen, dass wir wieder eine ordentliche Panzerflotte haben, dass wir eine ordentliche Luftverteidigungsstreitkräfte mit Drohnen, mit funktionsfähigen Drohnen haben. Das wäre wichtig und vor allem, dass wir die Infrastruktur des Bundesheeres wieder auf Vordermann bekommen. In den Kasernen schaut aus. Die Fahrzeuge sind in einem katastrophalen alten Zustand. Teilweise ist das Bundesheer nicht einmal fähig, irgendwo von A nach B ordentlich zu verlegen, ist darauf angewiesen, dass private Busunternehmen die Soldaten transportieren etc., weil man das Bundesheer in den letzten Jahren kaputt gespart hat und das waren nicht Freiheitliche, sondern das waren in erster Linie Linke, aber auch ÖVP-Politiker.
So, wenn ich da jetzt antworten darf. Sie haben jetzt mit Österreich geantwortet, obwohl die Frage nach Europa war, aber wir wissen, die Frage ist Ihnen unangenehm, deswegen haben Sie mit Österreich begonnen. Deswegen beginne ich jetzt auch mit Österreich. Ja, es stimmt, ich war zum Beispiel auch immer eine, die gesagt hat, die Eurofighter sind ein Schmarrn. Ich bin alles andere als eine Rüstungs- und Militärexpertin, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, aber ich kann eins und eins zusammenzählen und ich weiß, Österreich ist ein ganz kleines Land in der Mitte von Europa und der Luftraum von Österreich ist ganz, ganz klein und jedes Flugzeug, egal welches, schafft es unmöglich zu starten, wenn irgendwelche anderen Flugzeuge kommen und über unser Land drüber fliegen wollen, weil da sind wir noch nicht einmal in der Luft, da sind die schon lange wieder weg, weil Österreich so klein ist. Und das ist etwas, das weiß jeder Mensch und dafür muss man sich nicht einmal auskennen, sondern
das ist
eine Tatsache, wenn ein Land so klein ist und so ein kleines Land wie Österreich hat genauso wenig, was davon den Luftraum zu schützen, wie wenn wir jetzt anfangen würden, in die Seefahrt zu investieren, weil wir liegen ja auch nicht am Meer. Also ich finde schon, dass es ein Bundesheer braucht und dass es auch sinnvoll ist, in ein Bundesheer zu investieren, aber bitte in Dinge, die wir gewährleisten können. Bergrettung zum Beispiel oder alles, was mit Bergen zu tun hat.
Helikoptergeschichten und so weiter. Die Bergrettung ist eine zivile.
Helikoptergeschichten und so weiter. Also ich glaube, wir sind so ahnungslos
und das beweisen Sie.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie geht man mit Militärstreifen in den Alpen
Frau Palmina.
Aber unseren Luftraum zu schützen, ist komplett sinnlos.
Wissen Sie, wie groß Israel ist?
Ja, aber die haben Drohnen und keine Eurofighter gekauft.
Wir waren nicht
bei den Eurofighter.
Sie kennen sie nicht aus. Frau Palmina, Israel ist so groß wie Niederösterreich. Die haben eine Luftwaffe mit einigen hundert Kampfflugzeugen, vergleichbar mit dem Eurofighter. Sie haben halt amerikanische F-16, F-15 und F-35 Modelle. Die haben die schlagkräftigste Armee der Welt wahrscheinlich auf ihre Größe gesehen und sind so groß wie Niederösterreich. Ja, und Sie wollen mir jetzt erklären, dass wir in Österreich keine gescheite Armee haben sollen und lieber unser Geld irgendwo in die Europäische Union schicken.
Eurofighter sind der Blödsinn.
Nein, natürlich brauchen wir Flugzeuge auch.
Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Jetzt zur Frage, die ich eigentlich viel interessanter finde.
Eigentlich möchte ich jetzt da dazwischen grätschen und schon zwei Dinge auch dazu sagen, weil Österreich mit Israel zu vergleichen, das ist einfach nicht zulässig. Denn da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, den ich ursprünglich sprechen wollte, Wehrdienst. Ja, Sie wissen, wie lang in Israel junge Männer zum Wehrdienst müssen. 3 Jahre. Mhm. Sie wissen, dass in Israel junge Frauen, wie lange zum Wehren? Ein Jahr. Kampf mit der Waffe. Bei uns sagt Claudia Tanner, unsere Verteidigungsminister, wir müssen den Wehrdienst verlängern. Das wäre Österreichs Beitrag, wenn es zu einer europäischen Friedenstruppe käme, dass die Ausbildung der Soldaten dort auf jeden Fall besser wird. Denn das ist ja eigentlich mit ein Ziel der Beratungen, die jetzt in Brüssel stattfinden, dass man eben diese 27 unterschiedlichen Militärsysteme, die es in Österreich, in Europa gibt, irgendwie vereinheitlicht. Sowohl bei der Ausbildung, wie bei der Ausrüstung, wie bei der Zielrichtung und nicht, dass jeder aufgrund von innenpolitischen oder außenpolitischen Überlegungen so sein eigenes Süpplein kauft. Jetzt gleich meine Frage. Wären Sie für eine Verlängerung der Wehrdienst in Österreich?
Ich beantworte das gleich, aber ich möchte kurz zuerst replizieren auf das, was Sie gesagt haben, Herr Wendel. Das ist nicht ganz, ganz entscheidend. Wissen Sie, warum die Ukraine unabhängig von dem vielen Geld, was im Moment von der Europäischen Union und aus Amerika in die Ukraine fließt, warum die sich so erfolgreich wehren können gegen die Russen? Wissen Sie das?
Ja, es gibt eine bestimmte Wehrbereitschaft
Es ist ein enorm hoher Nationalismus, also ein enorm hoher Patriotismus. Das sind die besten und die wichtigsten Dinge, um ein schlagkräftiges Militär zu haben. Das ist übrigens auch im vorher angesprochenen Israel der Fall, wo es einen extrem hohen Nationalismus und Patriotismus gibt. Und das Problem ist, dass linke Politiker in Österreich, aber auch in allen europäischen Staaten Nationalismus und Patriotismus zerstört haben, kaputt gemacht haben, auch die Militärs kaputt gespart haben, die Wehrpflicht abgeschafft haben, beispielsweise in Deutschland. In Österreich hatten wir die Debatte über die Wehrpflicht ja genauso. Sogar die ÖVP war für die Abschaffung der Wehrpflicht zeitweise. Und das war ich immer für die Wehrpflicht. Und es braucht eine Wehrpflicht. Ja, man kann darüber diskutieren, dass die 6 Monate zu kurz sind. Das sind sie wirklich. Ich glaube, dass man das entweder mit Milizübungen zusätzlich beziehungsweise mit einer Wiederverlängerung auf 8 Monate gewährleisten kann, dass die Soldaten ordentlich ausgebildet werden und auch einen Beitrag in den Bundesheer leisten. Aber das Zweitwichtigste ist Nationalismus und Patriotismus. Und was nicht funktionieren wird, ist irgendein EU-Heer, wo dann österreichische Soldaten von Brüssel aus gesteuert werden, die Regenbogenkompanie, die dann in den Untergang an der russischen Front geschickt wird. Das ist abzulehnen und das wollen wir auf keinen Fall, wir Freiheitliche. Es braucht ein starkes österreichisches Bundesheer eines neutralen Staates. Das ist das, was wir brauchen.
Sie wollen vor allem gerade die Fragen nicht beantworten.
Aber trotzdem, konkrete Frage, trotzdem schieße ich noch nach. Jetzt also eine Verlängerung von 6 auf 8 Monate
kann man diskutieren, beziehungsweise das Modell mit Milizübungen, was auch sehr wichtig wäre, weil wir eine Stärkung der Miliz brauchen. Die Miliz wurde genauso kaputt gespart wie das Bundesheer. Auch das ist wichtig.
Wenn in 6 Monaten, was passiert da? 2 Monate lang wird exerziert, dann wird 2 Monate irgendwie trainiert und danach denkt man schon ans Abrüsten, oder?
Man denkt, glaube ich, mittlerweile ab Tag 1 aufs Abrüsten. Es ist teilweise kein Geld da, dass man eine gescheite Ausbildung machen kann. Ich war selbst beim Bundesheer, scharfe Munition, dass man mit der Waffe, um was es eigentlich geht, schießt, gibt es de facto kaum. Es wird jede Patrone einzeln abgezählt, weil es kaum ein Geld gibt. Es wird nirgendwo hingefahren, weil der Sprit ist teuer. Also es sind viele Probleme im österreichischen Bundesheer. Ich kenne die ganzen Anlagen. Das ist alles in einem Zustand, wo ich sage, da muss man wirklich investieren und da müssen wir dieses Bundesheer wieder auf Vordermann bekommen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wir brauchen da gar nicht über irgendeine absurde Regenbogen-EU-Armee sprechen, sondern wir sollten schauen, dass wir das Bundesheer nach vorne bekommen. Genauso wie unser Land.
Die eigentliche Frage war ja, ob Frauen zum Bundesheer sollen. Die hat
zum Beispiel
nicht beantwortet. In Österreich erbringen Frauen 85% aller Pflegeleistungen innerfamiliär und unbezahlt. Gerade mal 15% der Männer in Österreich pflegen ihre Angehörigen, zum Beispiel ihre Ehefrauen im Alter. Wenn ich jetzt mit der Kindererziehung weitermache, 1% der Männer in Österreich nutzt die Väterkarenz, die dauert wie lange? 1 Monat. Also wir wissen, die Frauen in Österreich sind bis heute immer noch die, die die gesamte unbezahlte Arbeit machen und die all diese Familienarbeiten leisten, die notwendig sind dafür, dass unser Land funktioniert, dass unser System am Laufenden gehalten wird. Sobald Männer anfangen, sich da stärker einzubringen, sobald wir näher an echter Gleichstellung sind, bin ich auch absolut dafür, dass Frauen zum Bundesheer gehen. Aber unter jetzigen Gesichtspunkt, wo wir wissen, dass es nicht einmal genügend Kinderbetreuungsplätze gibt und dass Frauen, und ich sage das als zweifache Mutter aus Erfahrung, dass Frauen, die Kinder bekommen, ohnehin schon stark benachteiligt sind, weil sie nicht einmal so am Erwerbsleben teilnehmen können, wie Männer das können. Solange wir auf einem Punkt sind, wo der Gender Pay Gap in Österreich einer der höchsten in Europa ist, solange Frauen bei uns so stark benachteiligt sind, möchte ich nicht, dass Frauen auch noch zum Heer müssen, weil dann, die sind eh schon in der Pension zu 2/3 altersarm, dann weiß ich nicht, wovon die in der Pension überhaupt noch leben wollen, wenn sie noch...
Da möchte ich jetzt mal der Frau Born-Mehner auch ausnahmsweise recht geben. Frauen zum österreichischen Bundesheer in der jetzigen Situation ist eine absurde Forderung, deshalb bin ich auf den Punkt jetzt gar nicht eingegangen. Ich habe ihn aufgrund der absurden Absurdität der Forderung einfach nicht wahrgenommen und nicht beantwortet. Das ist nicht das, was es jetzt braucht. Es braucht hier Budget beim Bundesheer, es braucht wieder Patriotismus, Nationalismus und dann bekommen wir ein gescheites Heer am Ende des Tages zusammen.
Und ich war noch nicht fertig, jetzt würde ich gerne auf das europäische Thema eingehen. Das war nämlich auch noch offen, nämlich bei der Frage, wie der Herr Leolugen das jetzt vorhin so lustig dargestellt hat, wir wollen nicht, dass die böse EU unsere Soldaten kontrolliert. Wir haben in Europa jetzt tatsächlich ein Problem. Wir sind zwar eine große Wirtschaftsmacht, aber wir können uns militärisch, und das wissen alle, de facto genau gar nicht verteidigen. Gleichzeitig haben wir die USA, die einen Präsidenten hat, der komplett abdriftet. Und wir haben Russland mit einem Präsidenten, der komplett abdriftet. Und wir haben China als weitere Weltmacht, die auch eine Diktatur sind. Das heißt, wir haben es mit drei Weltmächten zu tun, die alle keine demokratischen funktionierenden Systeme haben, die teilweise Forderungen aufs Tableau bringen und die ernsthaft Dinge umsetzen wollen, so Abschaffung wie Bildungsministerium und so, das sind jetzt eh schon harmlose Spinnereien, die der Trump macht. Also da geht es ja inzwischen jetzt schon wirklich in eine Richtung, dass man sich denkt, man lebt in einer Dystopie, weil es so absurd ist, was diese Länder aufführen. Und wenn da das kleine Europa, das zwar wirtschaftlich stark ist, in der Mitte sitzt und sich militärisch gar nicht verteidigen kann, dann haben wir ein Problem. Wir schaffen das aber als Europa nur dann, wenn wir funktionsfähig sind. Und funktionsfähig sind wir nicht, wenn jedes kleine Land, am besten noch Liechtenstein, ein eigenes Heer hat, man nicht miteinander redet, es keine gemeinsamen Ausbildungsstandards gibt, die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand tut, man miteinander nicht einmal ein Gerät bedienen kann und dann sich wundern, warum man nicht wehrtauglich ist. Also natürlich, wenn man will, dass Europa sich verteidigen kann, da muss es natürlich eine Art von europäischem Heer geben. Da muss man irgendwie organisieren, dass es eine demokratische Mitbestimmungsmöglichkeit der einzelnen Nationen gibt. Da muss man irgendwie schauen, dass nicht die EU und Brüssel, das Böse, wie Sie meinen, als Freiheitlicher, das alleine steuert und kontrolliert. Das muss man demokratisch organisieren. Aber das muss als EU-weites Heer funktionieren, ansonsten können wir es vergessen.
Ja, es wird sicher eine Diskussion sein, die uns die nächsten Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre beschäftigen wird. Auf der einen Seite in Österreich gibt es eine Verlängerung des Wehrdienstes. Wie kann man die Ausbildung innerhalb des Bundesheeres verbessern? Und welche Rolle sollen Frauen innerhalb des Heeres in Zukunft spielen? Auch darüber kann diskutiert werden. Und es gibt momentan in dieser Woche natürlich einen Fall, der uns ja über Jahrzehnte jetzt schon beschäftigt, und zwar das Verfahren gegen Karl-Heinz Grasser, unseren ehemaligen Vizekanzler und Finanzminister. Mehr davon nach einer Werbepause.
Kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie es ausschaut mit der Wehrbereitschaft in Österreich und vor allem, wie es um unser Bundesheer bestellt ist. Eines muss dazu gesagt werden, viele kritisieren das Heer und die Ausrüstung, aber bei internationalen Einsätzen, und da sind die österreichischen Blauhelme immer ganz vorne mit dabei, funktioniert es bestens auch mit der Ausrüstung. Das sei nur dazu gesagt werden, wenn es wiederum eine europäische Vereinheitlichung der Heere gibt, 27 verschiedene Strukturen, dann wäre das das optimale Ziel, sagen die Verhandler in Brüssel, wer dann über ein derartiges Europa her eine Kommandofunktion haben könnte. Das steht noch in ganz weiter Ferne, das wird weder jetzt noch in einigen Jahren, wenn überhaupt, geklärt werden. Tatsache ist aber, dass man zusammenarbeiten soll. Jetzt zu einem anderen Thema, das uns, wie gesagt, seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigen, Karl-Heinz Grasser. Und wer erinnert sich eigentlich noch an Walter Maischberger? Das ist übrigens der Mann.
Wo war meine Leistung?
Der damals gesagt hat, wo war eigentlich meine Leistung für doch einige Millionchen, die da so auf sein Konto...
Ich glaube, es waren 10 Millionen, die sie sich mutmaßlich
aber es gilt die Unschuldsvermutung, okay. Und die gilt bis heute. Die Frage, die ich aber jetzt in die Runde werfe, ist nicht, ob Karl-Heinz Grasser schuldig ist oder nicht. die Tatsache, dass jemand 20 Jahre mit der Justiz zu kämpfen hat, zeigt schon, dass da einiges in Österreich im Argen ist, oder?
Ich glaube, es bräuchte eine totale Justizreform. Und ich bin echt der letzte Anwalt von Heinz-Christian Strache, der sich der Freiheitlichen Partei gegenüber, glaube ich, durchaus sehr fragwürdig verhalten hat. Aber die Art und Weise, wie ihn auch die Justiz nach Ibiza permanent transaliert hat, mit falschen Vorwürfen konfrontiert hat, Ermittlungen nur mit einem enormen anwaltlichen Einsatz eingestellt wurden, Freisprüche mit enormen Kosten verbunden sind. Das halte ich für höchst problematisch. Es gibt hier auch überhaupt keinerlei Kontrolle und keine Rückerstattung für die Kosten, wenn einer zu Unrecht angeklagt wurde und ewig zu Unrecht gegen jemand verhandelt wurde. Also hier braucht es tatsächlich ein faireres System und ich glaube, es muss auch irgendwo eine Kontrolle der Staatsanwälte geben, weil die Art und Weise, wie hier teilweise lang ermittelt wird, ist tatsächlich ein Problem. Das sind ja auch alles Ressourcen, da geht es ja auch um Steuergeld und letztendlich wird hier teilweise sehr fragwürdig damit umgegangen, das muss man sagen. Also ich glaube, gerade bei Karl-Heinz Grasser diese 8 Jahre oder fast 20 Jahre, aber das Verfahren jetzt
15 Jahre, 8 Jahre.
Das,
190 Verhandlungstage.
Es ist schon alles sehr absurd. Ich glaube, der hat eine sehr hohe, mindestens 6-stellige Summe mittlerweile an Verfahrenskosten berappen müssen, die er auch bei einem Freispruch nie rückerstattet bekommt. Jetzt muss ich sagen, die Strafe, die er bekommen hat durch dieses lange Justizverfahren, ist eh schon eine so enorm hohe. So wie ich das beurteilen kann, ich bin jetzt nicht wirklich eingelesen, aber man liest natürlich die Zeitungsberichte, ist die Verdachtslage eine überschaubare. Es ist sehr viel auf Mutmaßungen gebaut. Ich möchte auch hier erinnern, ein bekannter Mann im Haus ist Peter Westenthaler, der meines Erachtens zu Unrecht verurteilt wurde. Zuerst freigesprochen und später verurteilt wurde und völlig unschuldig zum Handkuss kam. Also ich glaube schon, dass hier ein enormer Fokus auf prominente Personen liegt, die möglicherweise nicht der linken gesellschaftlichen Mitte angehören. Bei denen wird besonders hart verhandelt, die werden besonders hart von der Justiz angegriffen. Und es ist dann so, dass man beispielsweise bei echten Straftätern auf der Straße keine echten Ermittlungen bzw. Verurteilungen.
Sie atmen tief.
Ja. Der Herr Lugner ist heute so ein richtiger Politiker. Er wurde nach Grasser gefragt und hat mit Strache geantwortet. Ich versuche es jetzt trotzdem wieder inhaltlich auf die Fragen einzugehen. Ich finde natürlich auch, dass so eine lange Verfahrensdauer ein Wahnsinn ist. Ich finde auch, dass wenn jemand freigesprochen wird und er ist danach finanziell ruiniert und er bleibt auf den Kosten sitzen, sie bleibt auf den Kosten sitzen, dann ist das ein erheblicher Missstand, der jedenfalls beseitigt gehört. Ich finde auch, dass es problematisch ist, dass Menschen, die prominent sind oder die mächtig sind oder die reich sind, wie Benko und Co., sogenannte klandestine Fälle sind und von der Justiz anders behandelt werden wie alle anderen Fälle von allen anderen Sterblichen auch. Weil vor der Justiz, vor dem Gesetz, muss jeder Österreicherin und jeder Österreicherin gleich sein. Alles andere ist absurd. In Österreich ist das nicht der Fall. In Österreich ist es so, dass wenn jemand besonders wichtig ist, dann ist es so, dass es noch einmal zusätzlich ein quasi grünes Licht von Seiten der Spitzenbeamten bzw. des Justizministers, der Justizministerin geben muss. Auch das halte ich für falsch. Auch das gehört meiner Meinung nach abgeschafft. Ich bin allerdings der Meinung, dass es nicht an der Staatsanwaltschaft liegt und dass die nicht irgendwie mehr kontrolliert werden muss, sondern im Gegenteil, ich bin der fixen Überzeugung, dass die Staatsanwaltschaft mehr Kompetenzen, mehr Macht und mehr Geld haben sollte. Ich finde, die Politik mischt sich bei uns zu viel in die Justiz ein und nicht zu wenig. Und ich glaube, dass bei uns Verfahren unter anderem deswegen so unfassbar lange dauern, weil zum Beispiel nur ein Dutzend oder 20 Leute eine gesamte Staatsanwaltschaft stellen. Und das ist einfach vollkommen unmöglich, tausende Seiten von Akten, Unmengen an Schriftverkehr, wirklich gigantische Mengen an Daten zu verarbeiten und zu beurteilen und wirklich tausend Seiten lange Schriftsätze zu verfassen, wenn man ein Team von 3 bis 5 Leuten ist. Das kann natürlich nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wenn wir unsere Justiz ernst nehmen wollen und wenn wir eine solide Justiz haben wollen, wesentlich mehr Geld in Personal, in Gerichte und in Ressourcen stecken. Und wir müssen auch schauen, dass die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen bei ihrer Arbeit besser durch administrative Kräfte unterstützt werden. Dann dauern solche Verfahren auch nicht mehr so lange.
Ja, wir werden sehen, wie sich dieses neue Verfahren wirklich entwickeln wird. Und vor allem, ob Karl-Heinz Grasser oder Walter Maischberger tatsächlich in Haft müssen. 8 Jahre, eine verdammt harte Strafe.
Darfst du bitte noch kurz als Ergänzung, weil der Herr Lugner gesagt hat, so, das ist alles nur so fadenscheinig und da gibt es keine Beweise und so weiter. Die wurden bereits verurteilt. Das Urteil ist nur noch nicht rechtskräftig. Jetzt geht es nur darum, dass sie in der Berufung sind beim OGH. Und in Österreich ist es so, solange es nicht rechtskräftig ist, solange nicht alle Gerichte durch sind, darf man nicht sagen, dass es so ist. Aber zu behaupten, das wäre alles ein bisschen windig und die haben eh nichts in der Hand und das ist alles die vermeintliche Linke, die angeblich da irgendwie die Justiz kontrolliert, die da die armen rechten Politiker drangsaliert, das ist schon ein gewaltiger Schmarrn. Und das grenzt an eine Verschwörungstheorie und das wollte ich nur auch noch kurz sagen.
Ja, trotzdem bleiben wir hier beim Sender dabei. Es gilt für alle Beteiligten Natürlich. Die Unschuldsvermutung. Danke vielmals wieder für diese wirklich heftige Diskussion, die es gegeben hat, Veronika Bormena. Danke Leo Lugner, der im Wahlkampf, im Wien-Wahlkampf ist. Sie sehen heute was schön in Wien, deshalb hat eine gebräunte Stirn.
Ja. Auf der Straße bei den Bürgern jeden Tag unterwegs. Ja. Bin heute mehrere Stunden in Rudolfsheim 5 Haus bei einem mobilen Würstelstand gewesen, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Nachher war ich am Schwendermarkt, um mit Menschen zu sprechen, sehr, sehr spannend und habe mich den ganzen Tag im Freien aufgehalten und deshalb auch ein bisschen jetzt eine rote Birne, würde ich sagen. Ja. Aber der Wahlkampf, das ist natürlich immer eine harte Zeit und ich freue mich über mit jeden Bürgerkontakt, den ich auf den Straßen Wiens habe.
Dann sollten Sie in Zukunft vielleicht nicht mehr ein Drittel der Wiener und Wienerinnen beleidigen und sagen, Sie sind Sozialschmarotzer, die in der Hängematte liegen. Und Sie müssen bei den Bürgern und Bürgerinnen auch ein bisschen aufpassen, ob da nicht eventuell von diesem Drittel relativ viele dabei sind. Für die sie nicht Politik machen wollen, weil sie ja die Staatsbürgerschaft nicht haben. Das ist, glaube ich, weit mehr als ein Drittel der Menschen, die in Rudolfsheim wohnen. Ich glaube, 50%.
Ja, Sie sehen, es bleibt griffig bei uns in den Sendungen. Heute haben wir darüber gesprochen, wie die Performance der Regierung ist nach dieser kurzen Zeit, was das Telefonat zwischen Trump und Putin gebracht hat, wie weit wir eigentlich sind, dass Europa aufrüstet. Und wir haben auch darüber diskutiert, ob es in Österreich einen Wehrdienst für Frauen geben soll. Beide haben gesagt, nein.
Braucht es nicht.
Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.